Schön und gesund. Der Beauty Talk mit Dr. Matthias Koller und Stefanie Sperr.
Wir sind mittlerweile schon bei der dritten Folge. Schön, dass ihr wieder zuhört. Ich bin Stefanie Sperr, Live-Radio-Moderatorin und an meiner Seite, mir gegenüber, Dr. Matthias Koller, plastischer Chirurg und Anti-Aging-Mediziner. Und vielleicht hört ihr es ein bisschen. Es hallt etwas, wir haben ein bisschen einen Hall drauf. Das ist deshalb, weil wir, Matthias, bei dir im Keller sitzen.
Genau.
Im Untergeschoss. Wo sind wir denn jetzt?
Na, wir sind eigentlich im Erdgeschoss, angrenzend an die neuen OP-Räumlichkeiten im Schloss Buchenau. Und da ist noch relativ das Ganze frisch, weil es gerade umgebaut worden ist vor 3-4 Monaten. Und da gibt es noch keine Vorhänge, die den Hall ein bisschen reduzieren. Mhm. Mein aber Herz. Ich hoffe, es stört nicht.
Nein, das kriegen wir schon hin, aber erklären damals es trotzdem. Das heißt, wir sind bei Kollerplast aktuell in Buchenau, im Schloss Buchenau und du hast die erweitert. Du hast, also im ersten Stock war deine erste Praxis, Ordination. Das ist übrigens was, was ich gern nur mal klären möchte. Was ist Deutsch, Praxis oder Ordination und was ist Österreichisch?
Du hast mich schnell gefragt. Ich denke, dass Ordination österreichisch ist.
Ich glaube, Praxis ist deutsch, glaube ich.
Ja.
Leg jetzt nicht meine Hand ins Feuer, aber ich glaube, es klingt für mich Ordination nach österreichisch.
Ordination ist eher österreichisch. Und wir sagen beides grundsätzlich. Mhm. Also Praxis genauso wie Ordination. Aber mir ist einmal passiert, dass eben eine deutsche Kollegin dann gesagt hat, ihr seid lustige Österreicher, ihr habt so lustige Ausdrücke. Weil ich glaube, Ordination, das klingt halt ein bisschen nach Monarchie.
Okay.
Das sind so, ich weiß nicht, wie lange das zurückgeht, dieser Ausdruck, aber
okay.
Das kann gut sein.
Also wir sind in deiner Ordi, wir bleiben beim Österreichischen, sind ja aus Österreich. Und beschreibe mal, jetzt sind wir eher im Aufenthaltsraum. Ich sehe da rechts von mir lauter Spinte und blaue Schuhe.
Das sind OP-Schuhe. Genau, also schau, oben im ersten Stock, also die Ordination besteht jetzt aus zwei unterschiedlichen Ebenen. Erdgeschoss, erstes Obergeschoss. Und im ersten Stock, da ist der ältere Teil, da ist ein Operationssaal, also mit allem drum und dran, B- und Entlüftungsanlage und so weiter, wo man also auch sehr viel operieren kann, also auch Brustimplantate etc. Da braucht man einen gewissen Hygienestandard und natürlich auch Behandlungsräume und so weiter. Und herunten, also hier, wo wir jetzt sind, in diesem Geschoss, gibt es noch einmal zwei weitere Operationsräume, die Eingriffsräume sind vom hygienischen her. Und da machen wir hauptsächlich Haartransplantationen.
Haartransplantationen, genau. Das ist ja auch ein Thema, was wir auf alle Fälle im Podcast auch behandeln werden. Ein großes Thema auch. Primär für Männer, würde ich jetzt einmal sagen, da so viel kann man verraten, oder?
Genau, primär für Männer, hauptsächlich für Geheimratsecken. Das ist die beste Region, wo die Haare am besten anwachsen. Mhm. Und wir sind heute da in dem Raum, wo teilweise auch der Umkleideraum ist. Ja, darum hast du diese Spinde da, weil er parallel zu unserem Gespräch jetzt die Ordination weiterläuft im ersten Stock. Und damit wir einfach ungestört sind.
Also im ersten Stock operiert ja dein Kollege, Dr. Paul
Sihasch.
Sihasch, genau. Und wir sind herunten und quatschen ein wenig.
Genau.
Also du hast aber heute schon einen starken Doc hinter dir.
Ich habe heute schon zwei Nasenoperationen gemacht, eine Absaugung und Oberlidstraffung. Also
okay.
War schon ein erfüllter Tag.
Schaust aber frisch aus.
Danke.
Das heißt, wann so ein Tag mit 4 OPs für dich ansteht am Terminkalender, wann musst du da aufstehen?
Um 5:30.
Oh, das ist ja human, das geht.
Ja.
Ich stehe um 3:45 auf.
Ja, aber du bist der Ausnahme.
Jetzt musst du eigentlich sagen, du schaust aber auch super aus.
Ja, das sowieso. Das sowieso. Aber das ist natürlich für eine Frühstückssendung. Oder Frühsendung, wie nennt sie das?
Morgenshow.
Mhm. Ist natürlich klar, dass man da früh aufstehen muss, aber das ist wirklich früh. Und du machst das schon seit?
Radio seit 16 Jahren und Morgenshow seit 10 Jahren.
Ja.
Ja.
Aber einmal hast du es unterbrochen und warst dann zur anderen Sendezeit, oder?
Genau, ich war dann einmal nicht ganz ein Jahr, habe ich eine Abend- und Wochenendsendung gehabt. Da haben sie kurz einmal rausgehauen. aus der Morgenshow, weil sich das Konzept einfach geändert hat. Das ist Daily Business im Radio, ja. Und einmal habe ich Auszeit gemacht, 1,5 Jahre, weil ich in Karenz war. Mhm. Und dann bin ich wieder zurück.
Genau. Aber der Rhythmus, der liegt da mit dem Frühaufstehen?
Nein. Nicht. Nein, also das muss ich wirklich sagen, ich bin aus meiner persönlichen Sicht überhaupt kein Frühaufsteher, gar nicht. Ich bin eher ein richtiger Morgenmuffel und brauche wahnsinnig lang, dass ich, weiß ich nicht, in die Gänge komme. Lässt sich sehr schwer vereinbaren mit dem Job, aber das ist das Einzige unter der Woche, die 5 Tage, wo ich das schaffe, dass wenn der Wecker läutet, dass ich dann wirklich da bin. Also das mache ich für den Job, weil ich den liebe und das der geilste Job ist, den ich mir vorstellen kann. Also ich mache wahnsinnig gern Radio und ich stehe aber nicht gern auf, aber das, dass man so taugt, überwiegt einfach. Ja. Und es gibt, glaube ich, bei jedem Job wo man Kompromisse eingehen muss. Bei mir ist halt das frühe Aufstehen. Dafür, das ist das Positive, komme ich halt relativ bald nach Hause und habe dann auch viel Zeit für die Familie, also für meine Tochter, die ist ja in der Zeit dann im Kindergarten und mein Mann bringt sie in den Kindergarten und ich hole sie dann ab. Das heißt, eigentlich habe ich sehr viel Quality Time mit der Familie, dadurch, dass ich früh Schicht mache.
Wann gehst du ins Bett dann?
Um 9. Mhm. Um 9. Im Sommer ist das schon hart, weil um 9, da riechst du nur den Griller vom Nachbarn und da hörst nur die Gläser, wie sie sich nur ein Aperol gönnen und ich mache halt die Jalousien zu, bumm, dicht, ja, dass keine Sonne reinkommt, Vorhänge zu und zum Teil auch Ohrstöpseln, wenn es recht laut ist. Wenn sie mir zu viel lachen, zu viel Gaudi haben draußen, damit ich schlafen kann. Aber ich bin ja tatsächlich körperlich so müde, dass ich dann auch schlafe.
Ja. Das glaube ich. Ja, ja, also das, wir starten eigentlich um 7 mit der Ordination. Die Patienten kommen um 7, also um 7:30 ist dann Hautschnitt, das nennt man so in der Chirurgie.
Hautschnitt.
Das klingt ein bisschen
arg.
Arg. Das ist einfach so ein Begriff, den man verwendet, um zeitlich festzusetzen, wann man mit der Operation wirklich beginnt. Weil da gibt es ja dann davor noch Vorbereitungen zu treffen. Das eine ist einmal die Narkoseeinleitung, also der Patient mal schlafen, dann Desinfektion des OP-Gebietes abdecken mit Tüchern. Das macht ja quasi die OP-Instrumentarschwester oder der OP-Pfleger, das wird ja alles im Vorfeld gemacht. Und das dauert ja. Mhm. Ja, 20 Minuten bis halbe Stunde, bis das alles fertig ist. Und Hausschnitt bedeutet, dass da wirklich mit der Operation gestartet werden kann. Und wenn es für 7.30 Uhr zum Beispiel angesetzt ist, dann kommt das OP-Team, also die das vorbereiten, also die OP-Schwester zum Beispiel, ein Narkose-Team, kommen da schon früher. Die OP-Schwester kommt schon um 6 zum Beispiel. Ja. Also um 6 Uhr startet die mit den Vorbereitungen und damit das Ganze dann rechtzeitig beginnen kann.
Es ist ja fast wie bei uns im Radio. Bei uns gibt es keinen Hautschnitt, nein. Aber wir sind natürlich auch früher im Sender, als die Sendung beginnt. Bei uns ist ja Sendebeginn 4.55 Uhr mit den Nachrichten. Und ich bin natürlich schon um 1:30 drinnen, quasi die Hütten nochmal aufdrehen und backtimen und so weiter. Aber ich finde, du hast gerade ganz was Spannendes angesprochen, nämlich wie so eine Vorbereitung auf eine OP ausschaut. Und ich habe in der letzten Folge auch schon erzählt, dass ich bei dir auch persönlich Patientin war. Ich habe mir die Brüste straffen lassen nach der Stillzeit. Und ich weiß noch ganz genau, dass das für mich sehr einprägend war, wie ich mich persönlich auf die OP vorbereitet habe, was ich gemacht habe, obwohl ich ja eigentlich nur liegen muss und quasi operiert werden muss. Aber auch als Patientin denkt man sich da das eine oder andere. Und ich meine, doch, das machen wir einfach zum Thema der Folge, oder?
Ja, sicher spannend.
Wer fängt da? Willst du erzählen, die Vorbereitung aus der Sicht des Chirurgen oder die Vorbereitung aus der Sicht der Patientin?
Erzähl lieber du, das würde mich interessieren.
Okay, passt. Dann erzähle ich. Passt. Also als Patientin, wie bereitet man sich auf eine OP vor? Bei mir war es eben eine Bruststraffung. Davor haben wir natürlich 2 Termine gehabt zur Beratung. Und auch da bei einer Beratung geht man ja auch nicht einfach so hin nach der Arbeit, wenn man schon mal 8 Stunden gearbeitet hat und man vielleicht geschwitzt hat und so weiter. Also mir war das immer wichtig, egal zu welchem Arzt, dass ich gehe, dass das einfach passt. wenn ich zum Zahnarzt gehe, gehe ich vorher Zähne putzen, nehme eine Zahnseide und schluck wahrscheinlich 2 Sekunden vorher in Pfefferminz-Kaugummi runter, dass man keinen Mundgeruch hat. Ja? Man will keinen stören. So. Und wenn man jetzt, in deinem Fall, wenn ich jetzt zu dir gekommen bin, war ich auch vorher duschen und hab mir halt ein Deo aufgetan, eh klar, und hab mich eingeschmiert und hab mir ein Parfüm aufgetan. Man will ja nicht unangenehm auffallen, sagen wir jetzt einmal so, so ist es einfach. Und was dann schon immer wieder so eine Überwindung kostet, ist dann doch, sich frei zu machen, die Brust natürlich zu zeigen, ja, man entblößt sich ja. Man gibt den BH runter, weil man ja natürlich zeigen muss, was einen stört und was man gerne hätte. Ja. Und da ist dann natürlich das, du kommst als Patientin hin, hast eigentlich ein Problem mit deinem Körper oder mit einem Teil deines Körpers, musst das herzeigen, damit das korrigiert werden kann oder damit man damit quasi schauen kann, was ist möglich und was nicht. So, dann zieht man sich aus vor einem Arzt, den man kennt. Wir haben sie ja damals auch schon kennt und das ist schon ein bisschen unangenehme Situation, die man sich nicht ankennen lässt, eh klar, war natürlich cool, wie ich halt immer bin, haha. Und dann haben Ärzte, egal welcher Arzt, finde ich immer kalte Hände. Sind mir recht unangenehm.
Wobei das bei mir nicht so zutrifft.
Wirklich?
Ich habe immer warme Hände, ja.
Aha, okay.
Aber es ist spannend, was du da erzählst. Ja, ich verstehe das auch voll und mir ist es auch ganz bewusst, dass das nicht angenehm ist, sich frei zu machen. Und auch ich habe mir da viele Gedanken gemacht, wie gestalte ich das vom Ambiente her, vom Ablauf her vor allem, möglichst angenehm. Mhm. Ja. Und interessanterweise, je weniger Aufsehen man darum macht, ja, um diesen Prozess, okay, jetzt schaut man sich das an und jetzt bitte machen Sie mal kurz frei oben und so, desto besser. Ja. Also zum Beispiel am Anfang haben wir überlegt, eine Art Umkleidekabine in den Raum zu integrieren. Aber ich bin dann draufgekommen, wenn man dann jemanden reinschickt in die Umkleide und die kommt aus der Umkleide wieder raus, ja, also ohne Kleidung, ist ja das noch viel unangenehmer, als wenn man da gar keinen so einen Akt draus macht und einfach sagt, ja, einfach sagen Sie mir mal kurz die Brüste zum Beispiel, muss man das abmessen, wir besprechen das. Und das hat sich am besten bewährt. Ja.
Mir ist aber bei dir schon ein Ablauf aufgefallen, weil ich war ja dann doch zweimal bei dir, wo wir zweimal quasi nur mal geschaut haben und gemessen haben und so weiter. Ab dem Zeitpunkt, wo du gesagt hast, ja, bitte zieh dir aus, so, hast dich du umgedreht und hast die Vorhänge zugemacht. Hast mir quasi den Rücken zugewandt, damit die Patientin quasi die Sicherheit hat, okay, jetzt kann ich mich mal einfach das Leiberl ausziehen und werde nicht so beobachtet. Das war sehr angenehm, ist mir sofort aufgefallen.
Das stimmt. Ich habe mir dann überlegt, statt dieser Umkleidekabine mache ich die Vorhänge zu. Ja, also das ist ein recht großer Raum, aber ich glaube vom Ambiente recht angenehm. Wir haben jetzt einen großen Schreibtisch drinnen und so. Nur halt auch mit großen Fenstern, also im Schloss. Und es kann zwar keiner reinsehen, weil draußen ist ja nur Natur, aber ganz bewusst mache ich das, ja. Eben, um dieses Gefühl zu vermitteln, das ist jetzt ein Moment, wo man unbeobachtet ist und wo man geschützt ist. Ja. Und dieses Gefühl möchte ich einfach vermitteln. Und da gibt schon ein paar Feinheiten, auf die man da achten sollte. Also, ich finde es furchtbar, wenn da Ärzte nicht sensibel sind in dem Gebiet. Und man versetzt sich da am besten immer selber in die Situation. Oder man denkt vielleicht dran, wie wäre es, wenn die eigene Frau, Freundin oder die eigene Mutter jetzt da wäre. Ja, also nicht bei mir, sondern beim anderen Arzt. Wie möchte, dass die behandelt werden? Und genau so versuche ich das dann auch zu machen. Und ich glaube, dass das relativ gut gelingt. Und ich habe dann schon oft das Gefühl, dass sich das dann entspannt bei den Patientinnen. Also diese Anspannung dann wegfällt. Mhm. Und es ist ja auch für mich ein absolut alltägliches Vorgehen. Ja. Du musst dir vorstellen, ich habe an einem Montag zum Beispiel, im Schnitt haben wir 20 bis 25 Beratungstermine, Erstberatungen zu Operationen. Das machen wir immer gebündelt montags. Das heißt, dieses Prozedere ist 15 bis 20 Mal an dem Tag. Und für mich ist das ja absolut Routine, Alltag, aber natürlich nicht für die Patientin oder auch den Patienten.
Für den Patienten ist das eine Ausnahmesituation, muss man so sagen.
Genau. Und die Aufgabe von uns ist es, aus dieser Ausnahmesituation eine möglichst angenehme Situation zu machen. Es wird nie ganz angenehm sein, ja, ist logisch, aber eine professionelle Situation zu machen, dass man einfach merkt, ja, das ist eine fachliche Untersuchung. Darum erkläre ich auch immer, was ich mache. Ja. Also ich sage nicht, ziehen Sie sich aus und dann bin ich stumm und mache da meine Messungen, sondern ich erkläre, warum ist denn das jetzt überhaupt notwendig. Ja. Dann, wenn ich das abmesse mit diesem Maßband, dann sage ich, was messe ich da eigentlich genau? Je mehr man dann selber Einblick hat, was macht er da eigentlich, desto mehr kann man das auch nachvollziehen und desto normaler erscheint einem das auch.
Ich finde, man darf da auch wirklich nicht das Feingefühl aus ärztlicher Sicht verlieren, wenn man das so oft am Tag quasi macht, weil es kommen Menschen mit meistens am Problem, einem Anliegen, weil sie mit irgendwas unzufrieden sind. Und das steckt vielleicht schon seit Jahren in einem drinnen. Und eine gewisse Unzufriedenheit mit dem Körper, egal welches Körperteil. Ja. Und man entschließt sich ganz bewusst, sich einen Arzt zu suchen, dem das komplette Vertrauen in die Hände zu legen, dass der das richtet, in Anführungszeichen, so dass man wieder glücklich ist mit seinem Körper. Und das ist schon eine sehr hohe psychische Belastung auch, weil du bist ja dann auch als Patient, Patientin am OP-Tisch total hilflos und du bist einfach zu 100% ausgeliefert und in der Hoffnung, dass der Arzt sein Bestes tut und dass das Ergebnis das Beste ist, was möglich ist. Mhm. Und das ist schon diese Art von ausgeliefert sein, dieses Gefühl, sich auszuliefern, das ist schon ein bisschen ohnmächtig fast. Da muss man hohes Vertrauen haben in den Arzt, in die Ärztin. Und also die habe ich sofort vertraut, auch weil wir uns halt auch kennen. Aber das ist schon, das darf man nicht vergessen als Arzt. Dass ja, absolut. Das für einen jeden ganz was Besonderes ist, dass man sich alleine dazu entscheidet, den Schritt zu machen, an Chirurgen zu kontaktieren, allein schon, ist schon wirklich ein großer Schritt.
Und deswegen, es geht ja dann weiter, eben wie du sagst, mit dem OP-Tag selbst, das eine ist der Beratungstag und es gibt dann Kontrolltermine, aber es gibt ja den OP-Tag. Mhm. Und das ist auch für uns, also das ist für mich auch ganz eine genaue Abfolge, wer was macht, das ist ganz genau festgesetzt. Und auch immer mit dem Aspekt, dass man ihn möglichst sich wohlfühlt dabei. Also ich sage da ein kleines Beispiel, wenn die OP-Schwester, also praktisch, man kommt jetzt erst in diesen Raum, wo man sein Bett hat, sein tagesklinisches. Und dann, wenn man in den OP kommt, da darf kein Team im OP sein. Ja, das heißt, ich habe bewusst das so gemacht, dass man nicht reingeht in den OP und dann stehen da 6 Leute. Da fühlt man sich zum Beispiel ausgeliefert. Mhm. Da ist nur die OP-Schwester mit dir. Und die sagt dann zum Beispiel, ja, ziehen Sie das oder das aus, ja, und so weiter. Das heißt, es sieht dich auch das Team nicht nackt, beispielsweise. Ja, also da gibt's ganz viele Dinge, und auf die man achten muss und was man vielleicht so gar nicht weiß, was da im Hintergrund läuft. Wir machen uns sehr wohl Gedanken. Oder dass eben eine im Aufwachraum immer deiner Krankenschwester da ist, die einen betreut, ja. Oder ja, viele Dinge. Und immer darauf abgezielt, dass man eben dieses Gefühl des Ausgeliefertseins oder diese Angst, ja, das sieht mich wer nackt, dass man das einfach nimmt, weil es ist nicht so. Ja. Also man hat natürlich das OP-Gebiet entblößt, das ist klar, ja, je nachdem, was operiert wird, aber der Rest ist ja bedeckt, zum Beispiel.
Bei mir war es ja so, dann am OP-Tag war ich nervös, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich auch nüchtern, das heißt nichts gegessen, weil ja auch Narkose eh klar. Und in der Früh halt duschen gegangen und so typisch ich halt. Ich erzähle das jetzt einfach auch ganz ehrlich, weil so bin ich halt einfach rasiert von Kopf bis Fuß, also eingeschmiert und Deo. Und ich habe, glaube ich, sogar immer total bescheuert eigentlich. Ich habe, glaube ich, sogar ein bisschen Puder auf wieder und Wimperntusche und habe mir die Augenbrauen nachgemalt und ein Labello auf wieder, warum auch immer. Einfach nur, dass ich mich besser fühle. Das habe ich rein für mich gemacht und dann wird man eh bei euch empfangen, sehr herzlich und sehr lieb und auch mit den Pfleger und Pflegerinnen, die wirklich alle so sympathisch sind. Und dann kommst du halt in den OP-Saal und dann wirst du ja quasi, wie sagt man da, mit diesem braunen Jod-Ding eingeschmiert, oder? Genau. Aber vorher noch angezeichnet. Von dir natürlich mit so einer Art Edding.
Genau, das ist eigentlich dann noch vorher. In dem Zimmer.
Genau. Ist das ein Edding oder irgendein Stift,
der heute? Das ist eigentlich eine Art von Edding, weil der muss ja sehr wasserfest sein, nicht nur wasserfest. Dieses Desinfektionsmittel. Übrigens, da tun wir nicht mit dem orangen Betisodona waschen. Das macht man vor allem in der Unfallchirurgie. Bei uns ist das durchsichtig. Das ist natürlich, wenn man da über einen normalen Stift drüber geht, ist der sofort weg. Und deswegen muss der gut halten. Und das ist ja der Grund, warum der nach der OP dann noch ein bisschen sichtbar ist. Und erst beim ersten, zweiten Mal duschen dann weggeht.
Ja. Ist mir aufgefallen. Ja. Nein, aber dieses Anzeichnen, man sitzt dann quasi in diesem OP-Kittel halt am Bett und du bist dann gekommen und hast angezeichnet. Auch das ist einfach eine unangenehme Situation. Ich sag's, wie es ist. Du hast dich natürlich darauf konzentriert, hast das erklärt und gemessen. Einfach auch, das braucht Zeit, das soll ja richtig sein. Man soll ja nicht unterschiedlich groß oder so werden. Und ich kann mich nur erinnern, ich habe dann halt einfach in eine Ecke geschaut, weil es mir unangenehm war. Ist einfach so, punktum. Und nach dem Anzeichnen hast du gesagt, ja, und du kommst jetzt in den OP und dann tut dir die Schwester vorbereiten und dann komme ich. Und so war das dann auch. Und ich war so nervös und dann ist eben das Desinfektionsmittel aufgetragen worden, was recht kühl ist, aber ich finde, das riecht recht gut. Und dann haben wir gedacht, naja, für was war ich eigentlich, habe ich mich eigentlich eingecremt, weil es riecht eh alles nur nach Desinfektionsmittel, man fällt überhaupt nicht auf. Das ist so blöd. Und dann ist eigentlich relativ schnell gegangen, jeder spricht sehr ruhig, überhaupt nicht aufgeregt, also die Atmosphäre ist wirklich ruhig. Und ich habe es auch spannend gefunden, weil man schaut dann natürlich ein bisschen, wo was hergenommen wird und mit den Instrumenten und bla bla bla. Und dann geht es eigentlich relativ zackig mit der Narkose. Ich glaube, ich habe vorher so eine Art Wurstigkeitstabletten, sage ich immer, gekriegt. Was ist das eigentlich? Dass man sich ein wenig...
Normal ist es Dormicum, das ist praktisch so ein bisschen eine Schlaftablette, mehr oder weniger, dass man ruhig wird. Wobei wir das gar nicht so gern geben, nur auf wirklich Wunsch, weil es manchmal Übelkeit verursacht. Und besser als jede Beruhigungstablette ist, selber in sich zu gehen und einfach versuchen, sich darauf einzulassen. Ja, einfach zu sagen, okay, jetzt ist endlich der Tag gekommen und das Ganze ein bisschen... Jeder ist nervös. Jeder Patient, jede Patientin ist nervös. Es gibt keine Ausnahme. Also geht dann selber ja auch so, wenn man operiert wird. Aber die einen gehen so damit um, die anderen so. Es gibt welche, die verdrängen das. Also das heißt, die Wochen vor der Operation denken es gar nicht dran, schieben das weg und die sind dann am meisten nervös, weil da kommt natürlich das am OP-Tag umso mehr. Und dann gibt es die anderen, die sie bewusst darauf vorbereiten, darauf einlassen, die davor relativ nervös sind. Vielleicht, dass sie nochmal zum Gespräch kommen, weil die Nervosität so groß ist. Und dann aber auf einmal ganz ruhig sein. Aber im Endeffekt kann man gegen die Nervosität eh nicht viel machen, außer zu schauen, dass man keine langen Wartezeiten hat. Das ist dann blöd, wenn man dann kommt und 3 Stunden auf die OP wartet. Bei uns kommt jeder eine halbe Stunde später dran, nachdem er da eingetroffen ist. Und da hat man gar nicht viel Zeit.
Zum Nervössein.
Ja.
Also ich gehöre, glaube ich, zu der Kategorie, dass ich mir vorher schon sehr viel Gedanken drüber gemacht habe, aber auch so, das So blöd. Es war ja damals nur, das war 2019, da hast du nur in der Privatklinik operiert und da war ich dann eine Nacht im Krankenhaus. Mhm. Genau. Und da haben wir dann überlegt, okay, was nehme ich mir denn zum Schlafen mit? Also was für ein T-Shirt, das darf nicht zu eng sein, dass es mich nicht einengt. Was nehme ich für ein Schlafquanten mit? Was, mit was fahre ich heim? Also das sind so meine Gedankengänge gewesen. Der eine oder andere mag jetzt denken, es ist ein wenig verrückt, aber das so beruhige ich mich halt, indem ich alles plane und genau mir vorstelle, okay, dann nehme ich das mit und das mit und das mit, das brauche ich, das ist vielleicht nicht so gut, das Quant, oder. Das hat mich beruhigt und am OP-Tag, und das ist halt, wenn ich nervös bin, rede ich wahnsinnig viel. Ich rede so schon viel. Aber da habe ich wirklich ganz viel gesprochen und das weiß ich noch, ich habe dann sogar kurz bevor ich weggeschlafen bin, einen Witz erzählt, einen Chirurgenwitz. Kannst du dich nur erinnern?
Nein, hast du nicht gemerkt. Zu dem Zeitpunkt bin ich ja nicht drinnen. Ja, wenn du einschlafst, dann ist eigentlich nur das Narkoseteam drinnen. Eben auch, damit möglichst wenig Leute da drinnen sind, klar. Damit das Ganze ruhig ist. Also den Witz habe ich leider nicht mitgekriegt.
Ja, war auch nicht gut.
Vielleicht kannst du ihn nur mal erzählen.
Was ist der Unterschied zwischen Gott und einem Chirurgen?
Weiß ich nicht.
Gott weiß, dass er kein Chirurg ist. Ja, ich weiß auch nicht mehr, ob recht viel gelacht worden ist. Dann war ich weg, dann habe ich geschlafen, dann ist die OP vonstatten gegangen und dann bin ich aufgewacht und war voll happy. Ich habe relativ schnell aufstehen können, ich habe keine Schmerzen gehabt. Durch die Schmerzmittel natürlich ist mir total schnell gut gegangen und dann habe ich mir es natürlich sofort anschauen müssen, natürlich alles eingepackt. Aber es hat sich schon so richtig gut angefühlt. Mhm. Und sie waren halt einfach weiter oben. Und das war halt schon super. Ja. Das war die Sicht aus der Patientin, die sie hübsch macht quasi für Operation. Meine ich jetzt nicht ernst, ich habe jetzt mich nicht hübsch gemacht für die als Chirurgen, sondern einfach, um mich sicher zu fühlen. Mhm. Verstehst du das? Kann man das nachvollziehen?
Sicher. Ja. Aber es ist eben ganz wesentlich, wie du dich fühlst nach dem Aufwachen auch. Ja. Also die Qualität der Narkose ist ganz wichtig. Also, dass da nicht schlecht ist, dass du nicht 2-3 Stunden brauchst, dass du auskennst, wo du bist, sondern sofort aufwachst und eigentlich vom Kopf her aufstehen könntest. Ja? Mhm. Und die eigentlich wohlfühlst, gut fühlst. Und das ist halt bei uns schon sehr gut, weil ich habe jetzt mit Dr. Punkenhofer, das ist ja mein Anästhesist und sein Team, wir arbeiten jetzt schon seit 2010, also 2013 in dieser Ordination gemeinsam und davor im Krankenhaus auch.
Bei den Brüdern, oder?
Bei den Schwestern. Mhm. Genau, im Ordensklinikum Linz auf der plastischen Chirurgie. Da war er schon natürlich Anästhesist damals und ich habe damals geschaut, wo geht's denn die Patienten am besten? Ja, also wo ist am wenigsten Übelkeit? Wer vertragt die Narkose am besten? Und dann habe ich irgendwann gefragt, du kannst dir vorstellen, ich mache mich selbstständig, dass du bei mir die Narkosen machst. Und dann hat er gesagt, ja, kann er sich vorstellen. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und einmal geplant, wie stellen wir das überhaupt auf, was brauchen wir dafür alles. Ja, mhm. Und so. Und es war eine spannende Zeit und hat super funktioniert. Mittlerweile haben wir ein paar tausend Narkosen gemacht.
Wahnsinn.
Und zum Glück, der Klopfe auf Holz, hat es nie ein Problem gegeben. Ja.
Super. Und wie schaut es jetzt aus der Sicht des Chirurgen? Also ich habe dich nicht überraschen können mit meiner Sicht, aus der Patientinnen-Sicht zur Vorbereitung. Anscheinend hast du schon dir so gedacht. Jetzt bin ich aber gespannt, was der Chirurg sagt.
Das war alles nachvollziehbar, was du gemacht hast. Der Labello-Stift vielleicht nicht so.
Dass man die Lippen nicht ausdrückt.
Aber das ist nämlich gar nicht schlecht. Ja. Weil natürlich, wenn man intubiert ist, dann drückt ja der Tubus vielleicht ein bisschen auf die Lippe. Mhm. Also hast du nichts falsch gemacht, außer eine Sache.
Oh, Deo?
Nein, das Rasieren sollte man gar nichts am OP-Tag machen, eigentlich. Aha. Das macht jetzt nichts, weil du hast ja nicht im OP-Gebiet rasiert.
Nein.
Aber man sollte das deswegen nicht machen, weil man kleine Mikroverletzungen in der Haut macht durchs Rasieren. Mhm. Wenn man jetzt sehr aufpasst, dann sogar ein bisschen mehr. Und das sind alles Infektionsquellen.
Ah, schau. Ja, na gut. Also die Brust habe ich mir nicht rasiert, ist eh klar.
Aber am besten am Vortag. Mhm. Aber aber nicht am OP-Tag. Mhm. Aber in dem Fall hat es jetzt nichts zu sagen. Ich dachte, ich erwähne es nur, weil es
voll wichtig. Vielleicht interessant aber wenn es jetzt zum Beispiel um eine, keine Ahnung, Fettabsaugung geht bei den Reiterhosen und man rasiert sie die Beine, also Oberschenkel, das wäre dann also nicht.
Das sollte dienlich. Man gar nicht machen. Die Haare stören auch nicht, ja. Mhm. Also das war früher viel weiter verbreitet, dass man immer alles rasiert hat. Also mir sind Haare lieber, als ich habe so kleine Mikroöffnungen in der Haut, wo sie dann Keime ansammeln könnten. Mhm. Es wird sowieso steril gewaschen und dann sind die Haare genauso steril in dem Moment. Ja.
Stimmt eigentlich, ja.
Aber ja, was wolltest du was wissen, speziell bei der Vorbereitung?
Schon, also mich würde interessieren, ich denke da jetzt so ein bisschen an Skifahrer beziehungsweise Formel-1-Fahrer, die sie vor dem geistigen Auge vorstellen, wie die Rennstrecke ist. Die wissen, wann kommt die Rechtskurven, Linkskurven, bla bla bla, Traverse, du. Stellst du als Chirurg jeden einzelnen Handgriff, den du jetzt dann tätigen wirst, bei der OP auch vor dem geistigen Auge vorher nur mehr vor? Oder folgst du da am Schema? Ist das von 1 bis Schritt 100 durchgetaktet? Wie funktioniert das?
Ich finde das einen guten Vergleich mit dem Skifahrer. Du weißt, ich komme aus einer Skifahrerfamilie. Mein Großvater war Hahnenkamm-Sieger.
Habe ich nicht gewusst. Jetzt lass hören, weißt du es?
Der Karl Koller, ist schon verstorben, ist aber 100 geworden.
Wow.
Und war im Skibereich, also hat sehr viel Pionierarbeit geleistet und war sehr spannende Persönlichkeit, sehr jung im Kopf, bis zu seinem 100. Lebensjahr.
Da fährt man so auch in dem Podcast.
Mit 80 wollte er noch snowboarden.
Geil.
Also war wirklich nur so ein kurzer Ausflug. Aber deswegen gefällt mir das mit dem Skifahren. Weil ich bin ja Rennen gefahren früher.
Schon das nächste Insider.
Nicht ganz so viel wie mein Bruder, der war da immer noch wesentlich besser. Mhm. Aber ich weiß, wie man sich fühlt, wenn man an den Start geht, ja, und dann die Tore vor sich hat und die Strecke im Kopf durchgeht. Und im Endeffekt ist der Vergleich gar nicht so falsch. Es gibt da zwei Aspekte. Das eine ist, das Hineingehen in den OP-Saal ist ein bisschen wie an den Start gehen, könnte man sagen. Aber vergleichbar dann, wenn du jeden Tag Rennen fährst. Oder zwar. Verstehst? Mhm. Es ist ja nicht so wie beim Rennen, wo du nervös bist und aufgeregt bist. Das bist natürlich nicht bei der Routine. Aber es ist trotzdem so, du gehst rein in den OP, es ist alles vorbereitet, du kriegst die Handschuhe anzogen, das kriegt man ja, weil man würde sich ja sonst unsteril machen. Man kriegt ja den Mantel angezogen und man geht dann eben steril an den Tisch. Das ist schon so ein bisschen ein Start. Also in dem Sinn der Start in die OP. Und das, was diese Handgriffe betrifft, was du gemeint hast, ist schon so, dass du dir vorher schon im Klaren sein musst, was du dann machst. Welche OP-Technik, was du vorhast. Ob das jetzt eine Brust-OP ist oder ob das eine Nasen-OP ist, du hast das natürlich vorher angeschaut, am Foto, nochmal, vor der OP, hast das Foto nochmal studiert, du liest dir das nochmal durch, was die Patientin will oder was sie geäußert hat, die ganze Anamnese, wie man sagt, also die Vorerkrankungen, wie es dazu kommen und so weiter, aber vor allem auch die Wünsche. Das schreibt man sich ja alles auf im Beratungsgespräch. Und daraus entsteht ein OP-Plan in deinem Kopf. Und den spult man dann mehr oder weniger ab. Aber es ist jetzt nicht so, dass man jetzt die 100 Schritte vorplant. Ja? Aber ich weiß zum Beispiel, okay, wenn ich die Nasenspitze anhebe, dann muss ich die lateralen Flügelknorpel überlappen. Zum Beispiel, nur als technisches Beispiel. Oder wenn ich die Nase kürzer mache, dann muss ich die Nasenscheidewand im unteren Bereich kürzen. Also diese Schritte natürlich, ja. Und dann ist es eigentlich so, dass man während der Operation natürlich dann schaut und das Ganze ja entsteht. Und das Bild, wie es sein soll, sein wird, hat man schon im Kopf. Mhm. Und was man halt ist, und das vergessen manche, man ist halt sehr abhängig von dem Ausgangsbefund. Du kannst traumhafte Ergebnisse haben. bei gewissen Ausgangsbefunden. Und du hast auch nicht so traumhafte Ergebnisse, wenn der Ausgangsbefund sehr schwierig ist.
Was meinst du damit Ausgangsbefund?
Naja, es gibt Operationen, wo man sagt, das ist jetzt wirklich ein ganz, ganz tolles Ergebnis. Und dann gibt's so, das ist eigentlich das, was häufiger ist. Und dann gibt's so Ergebnisse, wo man sagt, naja, ist auch gut, aber nicht so top wie das andere Ergebnis. Ja,
aber woran liegt es? Was macht
naja,
den Unterschied?
Dass zum Beispiel das Gewebe bei der einen Frau oder bei dem anderen viel schwächer ist als bei der anderen, dass das viel früher nachgibt. Also die Gewebequalität, ja, ist ein Thema. Der Ausgangsbefund, ja. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Brust operierst, die jetzt keine Brust ist komplett symmetrisch, aber die jetzt nicht komplett unterschiedlich ist oder wo die Brustwarzen nicht komplett anders sind. Natürlich kannst du da im Endeffekt ein schöneres Ergebnis machen, als wenn das anders ist. Aber du versuchst halt immer, das Beste aus dem zu machen, was der Ausgangsbefund ist. Nach bestem Wissen und Gewissen. Ja, und aber es ist nicht nur von dir abhängig. Du kannst das, was du weißt, was du gelernt hast, was du in der Erfahrung hast, das kannst du umsetzen. Aber du bist auch abhängig davon, wie ist die Wundheilung, wie ist die Heilung generell, wie verhält sich die Patientin oder der Patient nach der OP. Geht der vielleicht nach einer Woche schon ins Fitnessstudio, man weiß es nicht. Ja. Bedeutet längere Schwellung. Also es ist von mehreren Faktoren abhängig. Aber man versucht immer das Beste zu machen.
Und wie fühlt sich das jetzt an? Jetzt hast du vorher erzählt, du hast heute schon 4 OPs hinter dir. Mhm. Das muss doch für dich körperlich und auch geistig, weil du bist ja voll konzentriert bei der Sache, voll anstrengend sein. Also ist man dann kaputt nach einer OP? Brauchst du dann eine halbe Stunde Pause? Oder was passiert dann nach der OP?
Nach der OP ist immer vor der OP, nämlich vor der nächsten. Und wenn die OP vorbei ist, dann gehst du zum nächsten Patienten und zeichnest wieder an. Sag, schau, es ist so, das ist ein anstrengender Beruf grundsätzlich. Aber zum Beispiel heute, waren 4 Operationen, aber das war für mich jetzt überhaupt nicht anstrengend.
Machst du das alles im Stehen?
Nein, auch im Sitzen. Also gerade Nasenoperationen sind immer im Sitzen. Absaugungen, also Fettabsaugungen macht man im Stehen. Und bei Brustoperationen sitzt man auch. Zum Teil, ja. Die Haltung ist halt ein Thema, teilweise. Dass du halt wirklich die Halswirbelsäule in einer ungünstigen Position hast, oft. Und das ist halt, was man trainieren kann, wo man gegensteuern muss. Darum gehe ich ja fast jeden Tag trainieren. Ich habe meinen eigenen Fitnessraum im Keller. Das ist für mich halt Entspannung. Da gehe ich dann runter. Wenn ich nach Hause komme, so um 6 oder so, weil wir fangen um 7 an, um 5 ist eigentlich vorbei und es ist eine ganz bewusst gewählte Zeit von mir, weil man muss sich dann wieder regenerieren, ja, man will ja noch was haben vom Tag oder irgendwie vom Abend und da bin ich schon einmal müde, also wenn ich dann nach Hause komme und dann was isst und dann bin ich einmal müde, aber so um 8 kommen die Geister wieder zurück, also die Lebensgeister und dann gehe ich ganz gern in Fitnessraum mit meinem iPhone und spiele die Playlist ab, meine Lieblingsplaylist. Da sind halt verschiedenste Lieder drauf.
Jetzt muss ich dir als Radiomensch schon fragen, was hörst du beim Trainieren?
Ich kann da ein paar Lieder sagen. Also das wo fangen wir an?
Weiß ich nicht.
Also Falco, okay. Ja, wenn jetzt einige lachen. Aber
wieso? Falco ist super.
Ja, ich finde interessant, jetzt taugt er allen. Ja, ich kann mich erinnern, wie ich so 10, 12, 13 war. Da haben sie alle ausgelacht. Ich kann mich gut erinnern an die Zeit. Mhm. Ich habe mich immer toll gefunden, aber der ist wirklich eine Zeit lang immer nur durch den Kakao gezogen worden und jeder hat ihn belächelt. Und in Wahrheit, wie er dann gestorben ist, dann haben sie alle gesagt, boah, ist der super. Nicht jetzt du, weil du kennst dich ja aus. Ja, ja. Ja. Aber ich kann mich gut erinnern. Das war wirklich so.
Da habe ich jetzt, weil du Falco sagst, einen kleinen Musiktipp für dich. Vielleicht interessiert es euch auch. Es gibt jetzt einen neuen Künstler, einen Wiener Künstler, der heißt Nikotin. Nikotin. Und der ist, ich will jetzt dann sagen, er kopiert Falco, das nicht, das wäre ihm gegenüber unfair, sondern er hat diese Falco-Attitüde, aber quasi im Jahr 2023. Vom Sound her. Also richtig cool, musst du mal reinhorchen. Das ist richtig geil. Nikotin. So. Also Falco hörst du beim Trainieren, ja, was hörst du noch?
Dann Aerosmith zum Beispiel. Dann Opus.
Oh, okay, na, dann bin ich raus.
Da gibt's aber auch ein Lied. Und das habe ich eine Zeit lang wirklich extrem gern gehört. Da habe ich mich aber abgehört. Aber das hat Carsten, warte mal, wie hat das Carsten? Flying High. Und die, da gibt's eine Version vom Falco mit Opus am Donauinselfest.
Okay.
Das ist einfach Traum. Das ist ein sehr motivierender Song. So habe ich den empfunden immer. Dann, ja, zum Beispiel, Red Hot Chili Peppers.
Oh, sehr gut.
Metallica. Dann, was haben wir noch? Eminem.
Ja, schau her, Faith Herr No More, Doktor.
Easy von Faith No More, Traum. Toten Hosen, Alles aus Liebe. Black Hole Sun von Soundgarden. Munich Girls von Falco zum Beispiel. Mhm. Also ich mag auch diese weniger bekannten Lieder von Falco. Dann Seven Nation Army von The White
Sehr
Stripes.
Sehr gut.
Dann R.E.M.
Habe ich letztens auch schon wieder erzählt, Herrn. Habe ich mal live gesehen, sehr gut war nicht.
Und dann sogar Lil Peep, Beamer Boy. Also damit man sieht, dass ich nicht nur alte Herren höre, sondern auch das auch in der letzten Jahre.
Sag einmal, was sagst du denn dazu, wenn wir deine Playlist irgendwie verlinken in den Shownotes oder so?
Können wir gern.
Die Playlist von Schönheitschirurgen, oder Dr. So Matthias Koller.
Narkotik von Liquido.
Super. Also, aber fängst du nicht, also na gut, das hörst du beim Trainieren und nicht beim Operieren, aber hörst du auch beim Operieren Musik? Sieht man immer wieder im Fernsehen klassische Musik wird aufgelegt, damit sich der Chirurg gut konzentrieren kann.
Eins muss ich noch sagen, dann höre ich auf mit dir. Aber das derzeitige Lieblingslied ist Glycerin von Bush. Das ist Wahnsinn.
Das habe ich jetzt nicht im Kopf, muss ich mir dann anhören.
Das musst du anhören. Naja, also es ist so, nein, es gibt es schon, also bei uns aber nicht. Das legt ja immer der Chirurg fest, ob er das haben will. Ja, und im Krankenhaus damals, während der Ausbildung, da war das schon so, dass ab und zu Musik gelaufen ist, so im Hintergrund. Aber ich mag das eigentlich nicht. Also für mich, ich verbinde mit Musik eben Freizeit, Entspannung, wieder zu Kräften kommen, ja, trainieren eigentlich. Also ich tue eigentlich zum Training am liebsten Musik hören. Und das beim Operieren habe ich es am liebsten leise.
Aber wie ist das jetzt so, wenn du beim OP stehst, operierst, OP machst, die dir leicht von der Hand geht, weil schon sehr oft gemacht. Das heißt, die Handgriffe sehr bekannt sind. Plauschst du dann mit deinem Team und unterhält sie euch dann über keine allanfällige Sachen, private Dinge oder geht's dann wirklich rein nur um die OP?
Es geht primär um die OP. Ich mag das nämlich eigentlich nicht, dass man sich da über Sachen unterhält, über einen Urlaub oder irgendwas. Ich finde, das gehört irgendwie nicht in den OP.
Aus Angst, es gibt ja so Horrorgeschichten, dass man in Narkose ist und man kriegt aber alles mit und man hört die ganzen Unterhaltungen. Aus Angst, dass das ist, oder?
Nein, du musst dich immer so unterhalten, dass der Patient es hören könnte oder dürfte. Also, das ist mal von mir ein Grundsatz. Wenn man sich so unterhalten würde, so reden würde, dass der Patient gar nicht mitkriegen dürfte, dann kehrt man nicht in den OP. Also da bin ich ja ganz strikt. Mein Team ist da auch so wie ich. Also ich hasse es, wenn man das vielleicht ausnutzen würde. Der ist eh in Narkose, der hört das jetzt nicht und jetzt sage ich irgendwas Unpassendes.
Und vielleicht im schlimmsten Fall noch über den Patienten selber.
Genau. Und das war noch nie. Und da muss man so eine Haltung haben. Was ich sagen muss, ist, jeder, der im OP arbeitet, ob das im Krankenhaus ist oder sonst wo, arbeitet dort ja, weil er Menschen mag. Ja. Also normalerweise nimmt man diesen Job nicht an, wenn man mit Menschen eigentlich nichts zu tun haben will. Und aufgrund dessen kommt es eigentlich ganz selten vor. Ich habe es nie richtig erlebt, dass da irgendwas über einen Patienten Blödes gesagt wird oder so. Weil das einfach unpassend ist zu dem Job, dann bist du falsch in dem Beruf. Also es hat jeder Achtung vor dem Patienten, der da liegt und jeder schaut, dass es ihm gut geht und dass er auch geschützt ist, wenn er in Narkose ist und jeder kümmert sich wirklich. Und so habe ich das immer erlebt, sowohl in meiner Ausbildung als auch später im Privatspital, als auch jetzt natürlich in meinem eigenen Team. Aber das, was ich da eher gemeint habe, ist, über Freizeit Sachen zu unterhalten, da konzentriere ich mich lieber aufs Operieren. Natürlich ist das so eine Routine, dass ich es könnte. Ja, ich könnte jetzt über meinen Urlaub erzählen. Aber ich rede eigentlich wenig beim Operieren. Weil die Kraft spare ich mir lieber auf, ja. Und da redet man halt dann in der dazwischen oder wenn man dann halt mal auf einem Café zusammensitzt oder wenn die Operationen vorbei sind, dann gibt's dafür Zeit. Aber währenddessen ist da eigentlich gar nicht so viel Unterhaltung.
Also wir im Radio in der Morgenshow reden natürlich schon extrem viel miteinander, also während die Musik spielt. Das ist sogar sehr wichtig, dass wir uns da austauschen, weil da oft Geschichten daraus entstehen. Ach so, das und das hast du gemacht. Boah, das konnte mir jetzt gleich erzählen. Boah, das klingt cool. Ja, also das ist natürlich komplett eine andere Welt. Also wir unterhalten sich wahnsinnig viel. Mhm. Und so entstehen dann halt einfach auch Hörerinteraktionen, weil man halt, keine Ahnung, vom Pflasterspektakel erzählt, wo man halt war. Da waren vielleicht 5000 Hörer auch. Ja, und können sie damit identifizieren, wenn man Geschichten erzählt und so weiter. Aber ich finde es sehr professionell natürlich, dass im OP nicht über Privates gesprochen wird, weil als Patient hofft man ja, dass man halt einfach voll fokussiert ist.
Nein,
ja.
Absolut. Ich meine, man darf sich das nicht so vorstellen, dass man da jetzt nichts redet oder gar nichts und es ist nur ganz ruhig. Ja. Natürlich gibt es einmal einen Satz oder so, aber man erzählt sich jetzt da keine großen Geschichten, weil es geht immer um die Operation. Der Anästhesist und der Anästhesiepfleger schauen auf den Monitor, schauen, wie es dem Patienten geht, der ist ja für das verantwortlich. Wir schauen auf die Operation und da ist ja nicht viel Platz dazwischen. Und man will ja vor allen Dingen auch keine Zeit verlieren unnötig. Also wir wollen ja auch fertig werden mit der Operation und da nicht unnötig Zeit liegen lassen mit irgendwelchen Ablenkungen. Das heißt, das Ziel ist ja immer, dass man die Operation so kurz wie möglich hält.
Und dass der Patient danach so schnell wie möglich wieder in Bewegung kommt, über das haben wir letztens auch schon gesprochen. Gell? Mhm. Ja, jetzt haben wir die Vorbereitung aus der Sicht der Patientin, die Vorbereitung und natürlich auch den Akt der OP aus der Sicht des Chirurgen gehabt. Spannend. Und wir wissen, auf welche Musik du stehst. Also heute haben wir wirklich viel erfahren.
Ja, wobei da gibt es noch mehr Lieder, die ihr aufzählen könnt, aber jetzt lassen wir es.
Ja, aber wir könnten ja tatsächlich, ist das eine persönliche Playlist, die du da hast am Handy?
Ja.
Ja, die könnten wir ja verlinken, eventuell in den Shownotes, das überlegst du noch.
Ja.
Auf alle Fälle, das war Folge 3 von unserem Podcast Schön und Gesund, der Beauty Talk mit Dr. Matthias Koller und Stefanie Sperr. Die nächste Folge kommt dann wieder in 2 Wochen, immer am Mittwoch, also alle 2 Wochen immer mittwochs, zu hören für euch auf allen Podcast-Plattformen, die es gibt, auf Spotify, Apple Podcast und Co. und natürlich auch auf YouTube. Und wenn ihr Fragen habt an den Matthias oder vielleicht an mich, wenn ihr was wissen wollt über Schönheitschirurgie oder plastische Chirurgie und Anti-Aging-Medizin, einfach her damit, podcast@koller-sperr.at, Koller mit Doppel-L und Sperr mit 2 R. Ich verlinke euch natürlich die Websites von den 2 Praxen oder Ordinationen, wie wir heute schon gelernt haben, von Matthias, also Koller Plast, wo wir gerade sitzen, und Koller Beauty in Linz auf der Mozartstraße. Und ja, freue mich auf die nächste Folge mit dir, Matthias.
Ich mich auch. Was? Stefanie, bis bald.
Fühlt euch schön und bleibt gesund.
Schön und gesund. Der Beauty Talk mit Dr. Matthias Koller und Stefanie Sperr.